Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Und am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Der große Preis von Miami steht an, präsentiert von Crypto.com, einem der großen Hauptsponsoren der Formel 1. Auf dem Parkplatz des Hard Rock Stadiums wird gefahren. Es ist ein Sprintwochenende, das heißt, wir haben noch mehr Action, noch mehr Punkte zu vergeben. Am vergangenen Wochenende hatten wir mal frei, was, glaube ich, auch ganz gut war. Ich glaube, wir alle konnten nach diesem Tripleheader dieses kleine Durchatmen auch gebrauchen. Gab ja noch jede Menge anderen Motorsport. Die MotoGP ist ja zum Beispiel gefahren. Also man musste ja nicht drauf verzichten. Aber ich glaube, nach drei Rennen hintereinander in der Formel 1, die jetzt auch mal mehr, mal weniger spannend waren, tat es allen ganz gut, mal ein Wochenende frei zu haben. Keine Sorge, der nächste Tripleheader ist schon bald. Also jetzt die Reise nach Miami unterbricht das Ganze nur. Und im Mai geht es dann nochmal richtig ab. Also Ende Mai sind wir, glaube ich, alle wieder ein bisschen müder. Aber vielleicht auch ein bisschen schlauer, wie es um die Formel 1 Weltmeisterschaft bestellt ist. Denn natürlich hofft McLaren am nächsten Wochenende oder am kommenden Wochenende in Miami wieder an die starke Leistung anzuknüpfen. Was wird Mercedes zeigen, die ja beim letzten Rennen in Saudi-Arabien große Probleme offenbart haben mit der Reifentemperatur, und warm wird es in Miami ja auch. Also vielleicht werden die wieder so ein bisschen ins Hintertreffen kommen. Kann Ferrari, kann Lewis Hamilton, kann Charles Leclerc ein bisschen weiter nach vorne robben? Das werden wir uns anschauen später in der Vorschau auf den großen Preis von Miami. Wir werden so ein bisschen darüber sprechen, wie wir beiden die Strecken finden und die Strecke finden. Aber zuerst wollen wir gleich mal auf ein paar News der vergangenen Woche schauen, denn diese rennfreien Wochenenden bieten uns die Möglichkeit, da auch mal so ein bisschen ein Augenmerk drauf zu legen. Aber wir, das sind wie immer, ja, mein Blaubeermuffin, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Genau, ich habe ja schon gesagt, wer ich bin, deswegen verlieren wir gar nicht so viel Zeit und kommen auf eine News, die eigentlich keine wirkliche News mehr war. Dennis, es war ja klar, dass das passieren wird, aber wir haben eine offizielle Bestätigung bekommen. General Motors wird ab 2029 Motorenlieferant in der Formel 1 sein. Das hat die FIA vergangene Woche bekannt gegeben, hat gesagt, dass das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, Wettbewerb und dem, was die FIA sich wünscht von der Formel 1, eine Vorreiterposition einnimmt und dementsprechend man gerne mit General Motors auch als Motorenhersteller in der Formel 1 arbeiten möchte. Warum ist das trotzdem wichtig, jetzt auch in diesem Kontext der letzten Wochen? Es gab ja die Diskussion rund um die Wiedereinführung der V10-Motoren in die Formel 1, das hat sich ja zerschlagen. Aber auch die Formel-1-Kommission hat getagt vergangene Woche und das war eine nicht unerhebliche Tagung. Denn was passieren soll, ist zumindest eine Überarbeitung des sogenannten Power-Split ab der Saison 2026. Wir wissen ja, die MGUH-Einheit fällt weg, also eines der teuersten, eines der kompliziertesten Elemente in den aktuellen Power-Units der Formel 1 weg. Dafür wird der elektronische Anteil erhöht auf 50%. Also wir haben also eine klare 50%-Aufteilung. 50% kommt aus elektronischer Energie, 50% aus dem Verbrennermotor. Und so wird dieser Power-Split dann halt die nächsten Jahre bis Ende 2030, das neue Reglement dann ab 2031 beherrschen. Was wünschen sich Teams, die augenscheinlich so ein bisschen im Hintertreffen sind? Eine Anpassung dieses Power-Splits. Das heißt, wir sprechen da vor allem über Teams wie Red Bull, also die ganz offensichtlich dabei sind, dafür zu kämpfen. Wir sprechen aber offenbar auch über Ferrari, die ein Interesse daran haben, dass dieser Power Split geändert wird. Dagegen sind natürlich Lieferanten wie Audi, wie Mercedes, wie Honda, die das nicht wollen, aber es wird weiter darüber diskutiert. Also während zwar die Sache mit den V10-Motoren vom Tisch ist, ist das noch nicht vom Tisch, denn es wird auch in den nächsten Wochen noch weitere Unterredungen geben, ob man etwas daran ändert, an diesem Power-Split, um Teams und Herstellern, die ein bisschen im Hintertreffen sind, die Möglichkeit gibt, so aufzuholen. Weil die große Angst bei vielen Beobachtern, vielen Fans ist, dass wir im Grunde genommen 2026 das gleiche erleben wie 2014, als die Hybridmotoren gekommen sind und Mercedes vorne weggefahren ist, weil kein anderer Hersteller das so gut machen konnte wie Mercedes. Es ist ein großes Konvolut an Themen, weil die Zulassung für General Motors ab 2029 natürlich auch die Frage aufwirft, man wird diesen Power-Split vermutlich nicht für 2026 verändern. Aber es geht natürlich um perspektivisch die Möglichkeit, diesen Power-Split vielleicht anzupassen, vielleicht sogar auch die gesamte Regelung anzupassen, wovon erstmal aktuell nicht ausgegangen wird, aber ausgeschlossen ist es nicht. Das heißt, bis 2029 hat General Motors natürlich jetzt genau die gleichen Vorteile wie Red Bull Powertrains, wie Audi. Sie können ein bisschen mehr Geld ausgeben für ihre Entwicklung. Es gibt ja dann einen Budget Cap auch auf Motoren, der liegt, glaube ich, bei $135 Millionen. Und in den nächsten 3 Jahren darf General Motors natürlich ein bisschen mehr ausgeben, um ja den Rückstand auch aufzuholen. Es kann natürlich also auch sein, dass ab 2029 vielleicht ein neuer Powersplit da ist, was natürlich dann auch in der Entwicklung vielleicht sogar General Motors helfen könnte, weil wir wissen, Dennis, schwieriger für Hersteller ist es natürlich, wenn sie jetzt auch nicht gewohnt sind, so wie Red Bull Powertrains oder wie Ferrari, auch in der Serie, sage ich mal, elektronische Energie zu verbauen im großen Stil. Da sind Mercedes, Honda, Audi natürlich viel, viel, viel weiter als diese Teams. Red Bull arbeitet ja mit Ford zusammen auf dieser Ebene. Dass das willkommen wäre, wenn man diesen Powersplit verändert, weil dann der Anteil der Verbrennerleistung größer wäre, was natürlich in der Herstellung auch ein bisschen simpler ist und ein bisschen besser umzusetzen ist, als den Elektroanteil in diesem Motor vernünftig aufzustellen, damit eben das auch funktioniert. Super viele What-Ifs eigentlich in dieser Geschichte, aber ich finde auch nach wie vor spannend, dass Toto Wolff auf der einen Seite sagt, ist natürlich ein Witz, dass wir uns jetzt noch immer darüber unterhalten, weil eigentlich sollten die Regeln jetzt mal stehen. Aber andererseits auch ganz offensichtlich so, dass die Formel-1-Kommission diesen Gedanken, dass wir ein neues 2014 erleben können, durchaus ernst nimmt.
Ja, es lässt schon weit blicken, finde ich. Und zwar, wenn man sich eine Regel nimmt, die man ja wirklich groß promotet hat, die man ja auch irgendwo als den heiligen Gral der nächsten Jahre gesetzt hat, dann wieder so in Frage gestellt wird und auch so lange beziehungsweise so kurz vor Release dieses neuen Motorenreglements, dann wirft das schon die Frage auf, ob da vielleicht der ein oder andere Hersteller doch die größeren Probleme hat. Man hört ja immer wieder Sachen, man weiß nicht, wie weit es dann der Realität entspricht, aber gerade dieser Elektroanteil, der soll ja dem Vernehmen nach besonders Red Bull und auch Ferrari einige Probleme bereiten. Und da bin ich sehr gespannt, wie weit diese Politik, die dann jetzt wieder einherzieht. Und Toto Wolff hat es ja da auch sehr, sehr deutlich gesagt. Und das war für mich auch so ein kleines Zeichen, was ich gedeutet habe, dass Mercedes anscheinend da relativ fein ist mit dem Motor für 2026. Aber eben dann die anderen Teams, die hinterherhängen könnten, da jetzt versuchen, im Hintergrund Politik zu machen. Und ja, dieses Szenario 2014, ich erinnere mich da auch noch zurück, wo ja Mercedes alles dominiert hat und selbst dann ein auch da schon eigentlich eher unterklassiges Mittelmaß-Team wie Williams plötzlich um Podien gefahren ist, viele Punkte geholt hat. Das hat schon gezeigt, wie wichtig dieser Motor ist. Und ich glaube, da könnte es dann zu einigen Unmut kommen. Und gerade auch Ferrari, da bin ich mir jetzt nicht sicher, inwieweit die wirklich da ihre Probleme haben. Aber die wollen natürlich jetzt auch langsam mal angreifen und könnten hier für die nächsten 2, 3, 4 Jahre im schlimmsten Fall wieder den Anschluss verlieren, wieder auf eine Weltmeisterschaft. Also ich bin sehr gespannt, wie sehr dieser Einfluss der Teams, und wir reden da ja mit Red Bull und Ferrari von 2 der absoluten Top-Teams in der Formel 1, wie weit dieser Einfluss da noch Druck macht darauf, das Ganze zu verändern. Stand jetzt 50-50 die Regelung. Ich bin gespannt, ob die Formel 1 denen da noch Zugewinne machen wird.
Natürlich wären davon jetzt nicht nur Ferrari und Red Bull betroffen. In dem Fall bei Red Bull Powertrains natürlich auch im nächsten Jahr und fortfolgende die Racing Bulls. Und bei Ferrari natürlich Haas, die ja auch weiterhin von Ferrari beliefert werden, aber auch Cadillac, die bis 2029 mit Ferrari-Motoren und Ferrari-Teilen fahren. Also dieses Thema ist noch lange nicht ausgestanden und ich denke, da wird es noch weitere Unterhaltung geben. Sagte man ja auch aus der F1-Kommissionssitzung heraus, dass eben in den bestimmten Ausschüssen auch weiter darüber diskutiert wird, Fachleute, die sich darüber austauschen. Weitere Erkenntnisse aus dieser F1-Kommissionssitzung waren letzte Änderungen zur Umsetzung der verpflichtenden Zwei-Stopp-Strategie beim Großen Preis von Monaco. Da werden wir dann zu gegebener Zeit drüber sprechen, bevor es nach Monaco geht. Da habe ich nämlich eine ganz klare Meinung zu, wie ich das finde, dass es da verpflichtend Zwei-Stopps gibt. Aber ich meine, könnt ihr euch jetzt denken, wenn ich es schon so ankündige, werden wir aber dann vor Monaco besprechen. Dann eine Aktualisierung der Parc-Fermier-Regelung in Bezug auf Situationen, in denen ein Fahrer sich entscheidet, die Kühlweste nicht zu tragen. Diese Kühlweste hat ja ein Gewicht von 5 Kilogramm, ungefähr ein Extragewicht, was mit beachtet werden muss. Finde ich super spannend tatsächlich, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass natürlich, wenn ich mich dann doch am Sonntag dagegen entscheide, diese Kühlweste zu tragen, das auch Einflüsse hat aufs Auto, ne, und aufs Gewicht. Also da ist auch nicht unerheblich tatsächlich. Und dann noch Ergänzung eines Regelmechanismus zur Handhabung von Frachtverspätungen bei Überseerennen, wie es mehrere Teams kürzlich beim Großen Preis von China erlebt haben. Und das Ganze, diese beschlossenen Änderungen, werden dann vom Motorsport-Weltrat der FIA abgesegnet. Am 10. Juni ist da das nächste Treffen. Diese Informationen habe ich euch wiedergegeben von Formel1.de. Also, wichtige Themen, die natürlich auch rund um die Formel 1 zu besprechen sind und die auch Formel 1-CEO Stefano Domenicali im Exklusivinterview mit Autosport herangeführt hat. Dem fehlen nämlich die technischen Kontroversen. Das sei das Salz in der Suppe und bringt da auch dann einheitliche Einbauteile ins Gespräch. Er zum Beispiel sagt, dass es gar nicht mehr zeitgemäß ist, dass Getriebe zum Beispiel von jedem Team selber hergestellt werden, sondern man das ja auch einheitlich herstellen kann und man so natürlich auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor mit reinbringt, weil wenn sie alle einheitlich sind, dann ja, kann es natürlich auch sein, dass diese Einheitsteile gerne mal kaputt gehen, was natürlich wiederum auch dafür sorgen könnte, dass man ja, spannendere Rennen kann man jetzt nicht sagen, aber zumindest, dass man nicht mehr diese überkrasse Beständigkeit der Autos hat. Und er sagt halt auch, dass zum Beispiel neue Fans diese Kontroversen besser aushalten könnten, wenn es dann auch darum geht, Einheitsbauteile zu verwenden. Weil viele wollen ja nicht, dass es eine Einheitsserie wird, die Formel 1, weil eben der technologische Gedanke ganz, ganz wichtig ist. Er sagt aber selber, dass Fans seiner Generation überdenken müssen, was Leistung und technologisches Interesse ausmacht. Der Fokus auf nachhaltige Kraftstoffe ist absolut der richtige Weg. Aber, und das mag provokant klingen, es ergibt keinen Sinn mehr, dass Teams riesige Summen investieren, um eigene Getriebe zu entwickeln. Der Leistungsgewinn ist minimal und Fans sehen darin kein spannendes Entwicklungsfeld mehr. Wir müssen die Bereiche identifizieren, in denen sich Technik und Unterhaltung überschneiden. Viele Dinge, die früher als bahnbrechend galten, rechtfertigen heute keine großen Investitionen mehr. Wir müssen den Mut haben zu akzeptieren, dass sich das Umfeld verändert hat. So Domenicali im Wortlaut bei den Kollegen von Autosport. Wie stehst du zu diesem Thema? Technische Kontroversen gab es ja immer wieder, zum Beispiel Doppeldisqualifikation wie in Malaysia 99 wegen illegaler Bartsports. Ich glaube, bei den McLaren damals, die nicht richtig waren. Ich weiß es gar nicht mehr selber, aber irgendwer wird es uns wahrscheinlich sagen, wenn wir irgendwas falsch sagen, dann werdet ihr es uns das Erste sagen, ist ja auch vollkommen okay. Aber viele weitere Themen, die natürlich also ja, bis zum Schluss ausgereizt worden sind, jetzt vielleicht aber Flexi-Wings, ja, kann man ja auch so sagen, da hat die FIA aber jetzt den Deckel drauf gemacht, ab Barcelona geht das nicht mehr, also muss vielleicht Domenicali auch die Kritik ein bisschen an die FIA richten und tut das ja dementsprechend auch als Chef der CEO der Formel 1, der Liberty Media natürlich vorsteht. Ja, und dann dieses Thema Einheitsgetriebe, sicherlich ein spannender Gedanke, aber ja, weiß ich nicht, was hältst du davon?
Ja, im ersten Moment, muss ich zugeben, habe ich da doch relativ ablehnend drüber nachgedacht, aber eben auch mit seiner Erklärung muss ich sagen, es macht zu Teilen schon Sinn. Früher war es ja so, in den 90er, 80er Jahren, da gab es da ja noch wirklich Entwicklung und da konntest du ja wirklich einen super Vorteil rausziehen. Ich erinnere nur da alleine an das halbautomatische Getriebe mit den Schaltwippen, was plötzlich kam. In der Saison 1991 konnte Nigel Mansell schon am Lenkrad schalten, während Ayrton Senna immer noch rechts nach dem Schaltknauf greifen musste. Das waren schon Punkte, die haben was ausgemacht, das war Entwicklung und du bist für diese Entwicklung belohnt worden. Das war der ganz wichtige Faktor. Und bei dem Thema Getriebe muss man schon ehrlich sein, ist, glaube ich, nicht mehr wirklich viel zu holen. Die sind schon sehr nah am Ende und ich glaube auch, dass es da nicht mehr wirklich, so wie es eben früher war und wie viele Fans unserer Generation und auch der Generation noch vor uns das halt geliebt haben, dass du damit dir irgendwie dann noch wirklich da was rauskitzeln konntest, das ist vorbei. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt rein aufs Thema Einheitsgetriebe, ich glaube nicht, dass für mich der Spaß und die Liebe zur Formel 1 weniger werden würde, wenn ich jetzt wüsste, dass da halt ein Getriebe drin ist, was jetzt nicht unbedingt ein Honda-Getriebe, ein Ferrari-Getriebe, Mercedes-Getriebe ist. Ich glaube schon, der Blickpunkt, der technische, gerade was die Hersteller angeht, der liegt auf dem Motor. Und auch da haben wir uns ja im Endeffekt mit dieser Regulierung beziehungsweise diesen wenigen Motorenherstellern, die wir in den letzten Jahren hatten, die dann mehrere Teams ausgerüstet haben, ja eigentlich auch schon weit weg von dem Gedanken entfernt oder von dem, was wir ja früher hatten, wo so ziemlich jedes Team irgendwie einen Motorenhersteller an Land gezogen hat und wenn er keine Exklusivpartnerschaft bekommen hat, dann eben den Cosworth reingebaut hat. Aber ich glaube auch, der Fokus liegt auf dem Motor. Ich glaube, der ist auch so der Punkt, und das sieht man, der in der modernen Formel 1 einiges ausmachen kann. Wir haben gerade über 2014 geredet. Aber generell finde ich es schon ein starker Punkt, weil man sagen muss, diese Entwicklungskosten, die sind groß. Und ich würde mir dann aber wünschen, dass die Teams diese Einsparungen dann vielleicht aber auch umlegen in Richtung Mechaniker, in Richtung Teammitglieder. Das wäre ja ein schöner Punkt, wo man dann sagen könnte, da haben die Leute, die in der Formel 1 arbeiten, die diese Reisestrapazen haben, auch was von. Dann wäre ich da absolut fein mit und könnte mich auch anfreunden. Wie ist da deine Meinung zu?
Ich finde den Punkt, den du da machst, super gut, weil ich glaube, Mechaniker haben eine riesige Belastung, und wenn du an der einen Stelle ein bisschen was einsparen kannst, um es an der anderen Stelle dann denen zu geben, die es wirklich gebrauchen könnten, dann wäre das eigentlich eine ganz feine Geschichte. Wäre eigentlich auch was man anstoßen könnte. Also wäre jetzt so ein Vorschlag, den ich mir sogar vorstellen könnte, den Liberty da irgendwie macht, ja, um da noch ein größeres Incentive vielleicht für zu bieten und natürlich auch die öffentliche Meinung so ein bisschen zu kitzeln, ne? Weil natürlich dann wir hier im Podcast, aber auch Kollegen der Journalie darauf einsteigen und da sicherlich auch ihre Artikel zuschreiben. Mir ist dieses Thema eigentlich komplett egal, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich finde diese ganze Motorendiskussion oder Getriebediskussion ist gar nicht so meins. Ja, ist ja übrigens auch ein Kritikpunkt, der immer wieder so ein bisschen an den Podcast kommt, dass wir nicht technisch genug sind und sowas. Ich glaube, da hat jeder so sein Steckenpferd, ne? Da gibt es Leute, die sind da einfach viel, viel stärker drin. Also da ist dann Michael Schmidt natürlich zu nennen, Formel Schmidt von Automotor und Sport. Also hört dann da rein oder schaut euch die Talks vom Motorsport Magazin an. Der Kollege Christian Mehnert ist da auch sehr, sehr viel versierter drin, als wir es sind. Ich finde, eine gute Mischung ist immer wichtig. Unterhaltung, der Sport, natürlich auch mal das ein oder andere technische Thema. Aber worüber sollen wir reden, wenn wir da nicht gut drüber reden können? So, und das bringt mir nichts, das bringt dir nichts. Klar, wir haben ein Grundverständnis davon, aber da sind einige Leute, auch unserer Kolleginnen und Kollegen, die sind da viel, viel tiefer drin. Ja, und das kann man ja auch so zugeben. Ist ja gar kein Problem. Und deswegen ist das überhaupt gar nicht so mein großes Thema. Wenn es jetzt Einheitsgetriebe wären, fände ich das fein, ne, wenn man das halt so erklärt, wie du das zum Beispiel erklärt hast, und man dann versucht, eine Umgestaltung, eine Umschichtung vorzunehmen, was die eingesparten Kosten angeht, finde ich eine super Idee. Und warum nicht? Ne? Deswegen. Ein drittes Thema, was noch gekommen ist, was am 30. April wohl akut wird, ist die Verlängerung von Mexiko im Formel-1-Rennkalender. Viele haben sich ja gefragt, was passiert mit dem großen Preis von Mexiko, wenn Sergio Perez mal nicht mehr Formel 1 fährt. Das muss ja gar nicht so lange dauern, dass der nicht mehr Formel 1 fährt. Ne? Also ich glaube, Sergio Perez ist mit Sicherheit bei Cadillac einer, der ganz, ganz oben auf der Liste steht, aus vielen Gründen. Nicht nur, weil es opportun wäre, für ein amerikanisches Team einen mexikanischen Fahrer zu haben, weil die Verbindung ja eh groß ist, auch wenn Donald Trump versucht, da mit Füßen draufzutreten tatsächlich. Er bringt unheimlich viel Marketingwert mit, er bringt sehr viel Geld mit, also da würden, glaube ich, alle gewinnen, der bringt sehr viel Erfahrung mit, ich glaube, das wird dem Team auch weiterhelfen. Finde ich viel, viel mehr zum Beispiel als Valtteri Bottas, der natürlich auch irgendwo da gehandelt wird. Ja, und vielleicht spekuliert man in Mexiko auch so ein bisschen darauf oder weiß natürlich schon mehr, denn man hat es tatsächlich geschafft, eine Verlängerung auszuhandeln mit Liberty Media. Die Veröffentlichung soll wohl am 30. April kommen, und zwar eine Verlängerung über 3 Jahre. Das heißt, bis 2028 wäre man dann weiter im Formel-1-Rennkalender. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass zumindest der Grand Prix von Imola sehr in Gefahr ist, denn der hat keinen Vertrag mehr für das Jahr 2026. Nominell auch der große Preis von Las Vegas tatsächlich nicht für 2026. Da haben wir unterschiedliche Sachen gehört, zum Beispiel die Locals. Also ich war ja in Las Vegas jetzt die letzten beiden Jahre, vor allem letztes Jahr. Die Locals sind nicht ganz so überzeugt von dem großen Preis von Las Vegas, der Formel 1. Erstens, weil der Effekt relativ gering ist. Man hat ja die Kartenpreise extrem gesunken in diesem Jahr, damit eben noch mehr Leute da hinkommen. Es ist eh schon kompliziert für den amerikanischen Tourismus aktuell, weil eben Donald Trump so ein Idiot ist und es Leuten jetzt nicht schmackhaft macht, nach Amerika zu fliegen. Also auch da, gerade Las Vegas, die ja sehr angewiesen sind. Ich habe gerade noch einen Bericht gesehen von einem lokalen Medium in Las Vegas, wo es darum ging, dass kanadische Touristen auch nicht mehr nach Las Vegas kommen. Ne? Gar nicht mal wegen der Zölle, sondern wegen der fehlenden Wertschätzung, wegen dem, was Donald Trump halt veranstaltet. Und ja, viele überlegen sich in diesem Jahr dreimal, ob sie nach Amerika fliegen wollen oder nicht. Also Las Vegas, es ist halt der Liberty Media Grand Prix. Es ist ein großer Komplex dort entstanden. Auch da gehe ich persönlich von einer Verlängerung aus, zumindest nochmal für 3-4 Jahre. Und dann schaut man da mal weiter. Mexiko, ja, ist auf jeden Fall ein stimmungsvoller Grand Prix. Ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Grand Prix im Formel-1-Rennkalender, muss ich sagen. Ich finde die Strecke jetzt nicht so attraktiv. Mir macht es auch auf der Konsole jetzt nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Ist ja auch immer wieder dieses Thema mit der Höhenluft und so. Da reden wir ja auch jedes Jahr drüber, wer da einen Vorteil, Nachteil hat. Aber eins muss man sagen, mit diesem Stadionkomplex und der Stimmung, die da herrscht, die ja fast schon Lucha Libre-Vibes hat, also Wrestling-Vibes, wenn da auch die ganzen maskierten Fans sind, die verkleideten Fans, stimmungsvolle Fans. Ich finde, dafür und für die Bilder ist Mexiko natürlich ganz, ganz wichtig.
Ja, Mexiko hat sich in den letzten Jahren auch natürlich durch Sergio Perez wieder richtig auf die Bühne gespielt. Man darf ja auch nicht vergessen, der Grand Prix war für viele Jahre gar nicht mehr im Kalender. Der war ja, ich glaube, letztmalig Anfang der 90er und ist dann ewig lange nicht ausgetragen worden. Und ja, vielleicht weiß man tatsächlich schon was. Ich glaube auch, Sergio Perez rein aus meinem Kopf her wäre eine sehr, sehr logische und sehr kluge Variante auch für Cadillac, ihn da zu holen. Man hat einen enormen Werbewert. Was du noch vergessen hast, Kevin, was er mitbringt, ist natürlich auch Schokolade. KitKat.
Stimmt.
und von daher alles erstmal eine News, finde ich, die da Hoffnung auch macht für Sergio Perez natürlich, dass er da in Zukunft nochmal hinkommt. Die Hoffnung macht für die tollen mexikanischen Fans. Ich finde auch diesen Stadionkomplex, diese Stimmung dort, die finde ich wirklich einzigartig. Ich muss ehrlicherweise zugeben, den Streckenverlauf durch das Stadion, der gefällt mir tatsächlich gar nicht, aber für diese Stimmung, für diese Bilder und auch für die Fans, diese Autos da so nah durch diesen Komplex fahren zu sehen, kann ich damit ganz gut leben, dass es eben die klassische Parabolika da nicht mehr gibt. Von daher wäre ich da auch absolut fein für. Es ist sicher kein Geschmäckle. Ich erinnere mich noch sehr dran, Kevin, unsere erste Watchparty, die wir gemeinsam gemacht haben, die war tatsächlich in Mexiko und es fiel uns beiden schwer, da Stimmung reinzubringen, ja, in die Geschichte. Aber ja, ich glaube, für die Fans in Südamerika ist das wirklich wichtig und ein gutes Zeichen. Und wenn sie dann noch ihren Lokalmatadoren vielleicht wieder sehen dürfen in einem Cadillac, ich glaube, dann haben doch alle gewonnen.
Ja. Ja, und Imola wird wohl rausfallen. Also da könnte es so sein, dass das ist ja der Auftakt der Europasaison in diesem Jahr. Da hat ja schon Stefano Domenicali im Rai Radio in Italien darüber geredet, dass es etwas kompliziert ist, 2 Grand Prix in einem Land abzuhalten. Gut, in Amerika geht es gerade mal um 3. Ja, das ist aber fair. Da können wir gleich noch drüber sprechen, über Sinn und Unsinn. Aber dass Imola rausfliegt, dass Barcelona, wenn der Vertrag dann mal beendet ist, rausfliegen wird. Ich denke, das ist ziemlich klar. Den Madrid haben wir jetzt auch kennengelernt in einer Simulation. Ja.
Weißt du eigentlich, Kevin, wer diese Simulationsrunde gefahren ist?
Ich. Kann ich dir sagen. Ich war's. Also so unverhaft, wie der gefahren ist.
Also ich habe mir gedacht, meine Güte, also ich bin jetzt auch nicht der größte Simracer vom Herrn, aber das hätte ich auch noch hingekriegt. Also.
Aber ich finde es schon wieder sympathisch, dass man so eine Runde genommen hat mit Verbremsern und mit Rutschern. Also ja. Das ist realistisch. Ne? Also man zeigt in Madrid eben kein Hochglanzprodukt, das ist wie bei Real Madrid.
Weißt du eigentlich, ist das einfach nur in der Simulation gewesen oder soll der Asphalt wirklich dieses Rot haben?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube, ich habe diese Simulation generell, also sie war wild auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser rote Asphalt überhaupt erlaubt ist in den Statuten der FIA. Aber naja, man hat da ja auch ein bisschen getrickst mit der Trophäe von Saudi-Arabien, habe ich gesehen, die ja proklamiert wurde als 70 Zentimeter hoch. Aber der FIA-Regel gibt es eine klare Regel, dass eine Siegertrophäe nur 50 Zentimeter hoch sein darf.
Das war mir jetzt tatsächlich nicht bewusst.
Ja, siehst du mal, es gibt für alles eine Regel bei der FIA. Aber man scheißt eben auch manchmal auf die eigenen Regeln.
Aber die ist noch nicht so alt, ne? Weil ich kann mich daran erinnern, für mich immer so ein prägendes Bild. In Imola gab es doch früher, wo wir gerade über Imola reden, ciao Imola, gab es ja diesen Riesenpott, der steht tatsächlich, glaube ich, auch in der Motorworld in Köln, weil Michael Schumacher den ja auch mal geholt hat.
Ja.
Okay,
ja.
Aber dass das aktuell so ist, das war mir gar nicht bewusst.
Ja, aber Imola tatsächlich wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr. Ist ja auch der Heim-Grand Prix von Stefano Domenicali. Können wir aber auch dann vor dem großen Preis von Imola dann noch drüber reden. Kommen gleich zum großen Preis von Miami. Vorher aber noch ein bisschen was an User-Feedback. Tatsächlich habe ich eine ganze Menge bekommen in der letzten Woche. Vielen lieben Dank. Es ist immer wieder schön zu lesen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Und also ganz, ganz wichtig, dass ihr das immer weiter macht über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle. Die sind alle in den Shownotes verlinkt oder in unseren Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook. Da gibt es auch eine aktuelle Umfrage, wie euch die Gruppe gefällt. Also super Eigeninitiative auch von unseren Moderatoren dort, die das aufgestellt haben. Es gibt jedes Wochenende den Live-Chat, also wo ihr auch mit vielen Fans diskutieren könnt. Wir haben unseren Telegram-Kanal geschaltet, Starting Grid Fans, da könnt ihr gerne dazukommen. Oder natürlich auch unseren Discord-Channel, wo es auch an diesem Wochenende wieder das Watch-Along der Qualifikation gibt. Andreas Richter hat bei Spotify kommentiert, da könnt ihr nämlich kommentieren. Seid auch herzlich zu eingeladen, warum es denn, oder er vermisst unsere Watch-Partys, also warum es die Watch-Partys nicht mehr gibt. Sagen wir mal so, ich musste Maßnahmen ergreifen, um meine Wohnsituation nicht nachhaltig zu gefährden, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Also deswegen gibt es keine Watch-Partys mehr, zumindest nicht mehr mit mir. Da muss man auch mal den Nachbarn entgegenkommen, ne, bevor man da wieder früh morgens in Australien rumschreit. Aber er fragte auch, ob es nicht zum Podcast passt, auch mal darüber kritisch zu berichten, über Ralf Schumacher und Sascha Roos. Ralf nur am Essen während der Übertragung und wieder unaufmerksam. Ich weiß gar nicht, ob man das Offensichtliche immer benennen muss. Also es ist auch für mich ein Ärgernis, aber wir ändern es halt nicht. Ne? Das ist halt dem einen, das gefällt aber auch vielen. Deswegen muss man einfach sagen, okay, jedem das sein, aber wenn ich mich jede Woche darüber aufregen müsste, was mir daran nicht passt oder sowas, dann würde ich ja gar nicht mehr aufhören. So, deswegen haben wir uns halt entschieden, das erstmal so ein bisschen außen vor zu lassen und das hat nichts damit zu tun, dass es nicht zum Podcast passt, passt eigentlich perfekt zum Podcast, aber deswegen haben wir das da erstmal so ein bisschen ausgespart. Aber es gibt ja Alternativen, ne? Über F1 TV kann man ja auch den englischen Kommentar gucken. Dann haben wir eine Frage bekommen, Dennis, von TBR, unter zwei Podcasts tatsächlich bei Spotify. Wir erwähnen in jeder Folge x-mal das Platzen vom Knoten. Ob wir denn mal ausführlich erklären können, was wir damit meinen. Was ist für dich ein geplatzter Knoten?
Ja, der geplatzte Knoten, sinnbildlich gesprochen, ist für mich eigentlich, wenn sich eben irgendwo jetzt auf Formel 1 bezogen, wenn sich da der Erfolg lange nicht einstellt und man irgendwie dann auch so ein bisschen danach lechzt, vielleicht jetzt den ersten Sieg wieder zu holen und eben dann dieser Befreiungsschlag gelingt, dieser imaginäre Knoten aufplatzt, die Brust wieder, ich spreche jetzt sehr sinnbildlich, aber ich mache es einfach mal weiter, die Brust wieder frei wird, man wieder durchatmen kann und vielleicht auch wieder positiv voranschauen kann. Das ist für mich so der geplatzte Knoten. Das ist so ein bisschen aus meiner Vergangenheit auch so, oder was heißt meine Vergangenheit, aus meiner Fußballliebe. Da gibt es ja auch sehr oft beim Stürmer den geplatzten Knoten, wenn er 10 Spiele nicht getroffen hat und dann macht er wieder ein Tor. Und ja, dadurch muss ich zugeben, ich finde das auch immer sehr spannend und bin da auch wirklich froh, wenn Leute da eben auch mal drunter schreiben, weil mir da auch einige Sachen natürlich nicht so erstmal auffallen, die ich zum Beispiel auch von mir gebe. Ich versuche jetzt zum Beispiel immer McLaren auch zu sagen und nicht McLaren. Da bin ich froh drum, weil dann, wenn man dann so ein bisschen reflektiert, ja, ich habe tatsächlich sehr oft in den letzten Wochen vom geplatzten Knoten gesprochen. Aber ich hoffe, die Erklärung ist dann erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, halbwegs förderlich.
Ja, und ich finde tatsächlich, es gibt ja auch ganz plakative Beispiele dafür, ne? Lando Norris und Oscar Piastri, beide jeweils. Es gab ja immer Lando No Wins und als dieser Knoten dann tatsächlich mal geplatzt ist, finde ich, hat sich bei dem auch ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt, ne? Und bei Oscar Piastri natürlich auch. Also als er seinen ersten Sieg aus eigener Kraft quasi eingefahren hat und nicht diesen Sieg in Ungarn zum Beispiel, der ihm ja mehr oder weniger geschenkt wurde dann doch, macht das was mit einem Fahrer? Ne? Schafft er so den nächsten Schritt zu gehen? Und ich glaube, darum geht es halt auch. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, wo jetzt nicht nachhaltig ein Knoten geplatzt ist und dann war auf einmal der ganz, ganz große Erfolg da. Aber ich finde, es gibt auch immer sowas. Und ja, gerade im Sport ist es halt so. Ich meine, bei mir ist es auch, ich spiele Tennis und wenn ich in einem Spiel bin und ich fühle mich erstmal irgendwie gar nicht wohl zu Beginn und dann kommen mal 2, 3 Aufschläge richtig gut, ja, dann ist es halt auch bei mir so, dass ich mich dann im Spiel schon ein bisschen sicherer fühle. Und ich glaube, so ist es halt im Motorsport auch. Und dann eine Richtigstellung von Jules oder wie auch immer. Julis. Lando hat nie behauptet, dass Red Bull das schnellste Auto hat, sondern lediglich gesagt, dass an dem Tag Max vermutlich der schnellste war. Er hat zudem gemeint, dass overall McLaren am schnellsten ist, aber eben nicht mit dem großen Abstand, die sich das Team wünscht. Seine Aussagen wurden bei der Pressekonferenz aus dem Kontext gerissen. Er hat das so nie gesagt. Klar redet Lando oft Situationen eher schlecht als andere Fahrer, aber er ist nicht so unsicher, wie die Medien manchmal behaupten. Also vielen Dank auch für die Richtigstellung. Das stimmt tatsächlich. Das hat sich so ein bisschen auch als Folklore durchgesetzt. Da nehme ich uns dann auch nicht raus, die wir das ja auch dann so wiedergegeben haben. Und deswegen auch da vielen Dank fürs Feedback. Und eine Apple Podcast Rezension muss ich einfach vorlesen heute. Henmar hat sich eingeladen, uns zu rezensieren, auch wenn es schlechte Rezensionen sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eure Meinung. Die gebührt euch, genauso wie bei Spotify. Also da auch gerne ehrliches Feedback reinschicken. Timo0815 hat eine Rezension geschrieben. Analysen, Fehlanzeige. Spekulation, ein raushauen. Das ist das, was die Hosts machen. Selbstreflexion findet nicht statt. Lawson sollte zu Red Bull, nicht zu Noda. Hamilton fährt um die WM mit. Duan sitzt in Bahrain, nicht mehr im Alpin. Alles rausgehauen, alles falsch. Keine Selbstkorrektur. Ich habe heute deabonniert. Timo, du hörst wahrscheinlich trotzdem noch rein. Ich bin mir sicher, dass du dir diese Ausgabe reinziehst, damit du hörst, was wir dazu sagen. Und entweder abonnierst du dann wieder oder nicht. Und natürlich hauen wir mal einen raus. Ja, natürlich tun wir das mal, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, was hat Dominik Kalli gesagt, das Salz in der Suppe. Ja, wenn wir immer nur über das reden, was offensichtlich ist, ja, dann reden wir einfach nicht mehr drüber. Aber man muss immer unterscheiden, finde ich, zwischen Bold Prediction, was ja auch teilweise damit dabei war, zum Beispiel bei Lewis Hamilton fährt um die WM mit. Das war definitiv eine von mir. Nur ich glaube, wir sind der Podcast, die am meisten zurückrudern, wenn es darum geht, ja, die eigenen gesagten Sachen wieder schnell zurückzunehmen und dann auch die Hände hochzumachen und zu sagen, ey, da haben wir falsch gelegen. Ne? Also sei es bei Hamilton und Ferrari, habe ich letzte Woche ja auch gesagt, dass das natürlich eine verwegene These war im Nachhinein und dass das eher nicht kommt. Wir haben aber auch schon an anderer Stelle gesagt, dass es richtig war von Red Bull, jetzt Yuki Tsunoda da reinzusetzen und nicht Liam Lawson und das mit Jack Doohan. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Was ich damit sagen will, natürlich ist es richtig, dass wir mal einen raushauen und sowas. Aber uns ist es auch ganz wichtig, dass wenn wir damit voll daneben liegen, in den meisten Fällen, und ich weiß nicht, wenn ihr das genauso seht wie Timo, fair. Aber normalerweise sind wir die Ersten, die dann auch sagen, hey, okay, da haben wir daneben gelegen. Und wir liegen sehr häufig daneben, was das angeht. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit so ein bisschen ein USP von Starting Grid.
Genau. Und es geht ja auch um Meinung. Ne? Also zum Beispiel jetzt mal Liam Lawson. Da kann ich auch sagen, ich habe vor der Saison gesagt, Liam Lawson ist der absolut richtige Mann für Red Bull, weil ich das für meine Beobachtungen so hergeleitet habe. Ja, und ich habe ja auch in den letzten Wochen gesagt, okay, er war nicht der Richtige. Das kann man dann auch zugeben, da muss man dann zu stehen. Das ist ja erstmal nur Meinung. Es geht ja nicht darum, ich glaube, keiner von uns behauptet, dass er absolut genau alles weiß, genau alles einschätzen kann, sonst wären unsere Tippspiele auch wesentlich besser.
Ja.
Wobei ich jetzt natürlich ganz Eigenlob stinkt, aber ich möchte zumindest sagen, dass meine Lando Norris Prediction ja eingetroffen ist, die ich gemacht habe. Ja, aber wie gesagt, also da glaube ich, sind wir beide welche, die dann auch über sich selber lachen können und sagen können, wenn man sich komplett verhauen hat. Und es ist erstmal Meinung, es sind Thesen, teilweise Bold Predictions, aber eine Bold Prediction macht ja auch aus, dass sie eben ein bisschen ja, weitergegriffen ist, ein bisschen wilder ist. Und aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ich hoffe, dass wir vielleicht dann in Zukunft öfter mal richtig liegen und uns dann noch so ein bisschen auf die Schulter klopfen können.
Genau. Und eine letzte Sache noch, uns gibt es ja jetzt auch bei YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, wo wir die Podcasts auch mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung, weil der Podcast soll erstmal generell Podcast sein. Das heißt, so der erste Vorgriff immer bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer es Podcasts gibt. Also da gerne auch abonnieren. Sind wir auch bei YouTube, also da könnt ihr uns dann auch sehen. Was wir da nicht erlauben werden, ist, dass es irgendwelche Beleidigungen gegenüber Äußerlichkeiten gibt. Ne? Also da werde ich dann ja mal direkt den Deckel drauf. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Ich sage halt immer wieder, das, was ihr Leuten nicht ins Gesicht sagen würdet, solltet ihr auch nicht ins Internet schreiben. Ne? Also da immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt, wie man es sagt, denn wir sind zwei, die lassen sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne.
Lieber an Stefan Effenberg.
Nee, aber ohne Flachs. Das ist mir eh schon aufgefallen, auch unter den YouTube-Videos von Formel 1.de, dass es da manchmal schon arg hergeht. wo halt auch Sachen gesagt werden, was nichts Inhaltliches ist. Ne? Also wenn es darum geht zum Beispiel, dass man inhaltlich daneben greift, hey, fair. Ne? Also auch wenn Timo zum Beispiel schreibt, er deabonniert uns, vollkommen okay. Das ist seine eigene, jeder hat so das Recht dazu, das zu machen, logischerweise. Ihr zahlt dafür nichts. Ihr könnt es euch anhören oder nicht. Wir machen das jetzt, ich mache das jetzt seit 10 Jahren nächstes Jahr. Und ja, man sagt immer, ja, man muss eine Elefantenhaut entwickeln und sowas. Ich weiß halt nicht. Es geht darum, um einen gewissen Grad an Anstand auch. Bin ich jemand, der sich auch mal ein Wort vergreift? Natürlich. Ne? Kann man mich darauf aufmerksam machen? Natürlich. Also entschuldige ich mich auch. Wenn jetzt Donald Trump anruft und sagt, hey, wie hast du mich gerade genannt vor 10 Minuten, dann sei das so. Ja? Ist auch nicht die feine Art. Sehe ich ein. Aber ich finde, es gibt immer so gewisse Grenzen, die ich auch einhalten muss, die wir einhalten müssen, und die wünschen wir uns halt auch, also geht vernünftig miteinander um, das geht aber auch untereinander, ja, also auch in unseren Gruppen und sowas werben wir immer dafür, dass man fair zueinander bleibt, dass man nicht irgendwie beleidigend wird oder sowas, weil da macht es auch keinen Spaß. Und das führt dann aber auch dazu, dass man sich das Feedback nicht mehr durchlesen möchte irgendwann, ne? Weil wir möchten ja Feedback lesen, wir möchten besser werden, wir möchten Konstruktives auch gerne aufnehmen, aber wenn es dann halt platt wird und beleidigend wird, dann verlieren wir da auch die Lust dran. Also das ist halt einfach das, was einfach am Ende entscheidend ist. Und ihr seid herzlich eingeladen, euer Feedback immer zu schicken, gerne auch per E-Mail zum Beispiel, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt oder sowas. Also macht das gerne. Das war es noch von mir zu dem Thema, Dennis. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest.
Ich glaube, du hast da alles gesagt. Ich würde es mir auch nur wünschen, eben diese Hasskommentare, dieses Platte, dieses auf irgendwelche Äußerlichkeiten oder so gehen, das gehört sich einfach nicht. Konstruktive Kritik immer gerne, und ich persönlich bin auch über jede wirklich froh, weil es einem einfach auch hilft, besser zu werden und Fehler vielleicht nicht mehr zu machen. Aber das, was dann teilweise, und ich sehe es ja auch wirklich auch unter den Formel1.de Videos, was da teilweise rumgeistert, dann frage ich mich mal, Leute, wenn doch alles so schlecht ist, wenn alles so schlimm ist oder euch die Nase, das Gesicht oder sonst was des Menschen, der da eben sitzt und eigentlich für euch eben da den Content macht, nicht passt, dann schaltet ab. Peter Lustig, abschalten. Ganz einfach. Aber regt euch nicht auf, beleidigt doch niemanden, es bringt keinen weiter. Ein bisschen mehr Respekt gegenüber allen anderen Menschen, das wird uns in der Gesellschaft gut tun und im Internet ganz, ganz, ganz besonders.
Ja, also ich entschuldige mich auch bei Donald Trump.
Strafzoll für dich.
Ich darf wahrscheinlich nicht mehr einreisen.
Wahrscheinlich.
Naja, gut. Ist dann Las Vegas auch gestorben für dieses Jahr. In diesem Sinne beenden wir das Kapitel News der Woche und ein bisschen User-Feedback und kommen nach einer kurzen Pause dann auf die kleine Vorschau auf den großen Preis von Miami. Wie gesagt, ein Sprintwochenende vor den Toren von Miami, vor den Toren des Hard Rock Stadiums auf dem großen Parkplatz. Und wir werden uns darüber unterhalten, wen wir in der Favoritenrolle sehen, wer es vielleicht eher schwer haben wird. Und natürlich tippen wir auch für euch. Bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren jetzt mit der Vorschau auf den großen Preis von Miami. Einer der 3 US Grand Prix in einem Jahr. Wir haben Miami, Austin und Las Vegas. Und ja, vorhin habe ich es ja schon anklingen lassen. Stefano Domenicali sagt, einerseits ist es schwierig zu vermitteln, dass wir in einem Land 2 Rennen haben, aber andererseits haben wir in den USA 3. Dennis, sind es zu viele Rennen in den USA, deiner Meinung nach?
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir es tatsächlich beim letzten Watch Together auf unserem Discord hatten mit einigen Leuten. Und ich habe da klar gesagt, prinzipiell ist es natürlich erstmal nicht schön, wenn du 3 Rennen in einem Land hast und dafür vielleicht auch andere Länder gar nicht dran teilnehmen können, ganz rausfallen. Aber was man immer sehen muss, und so fair muss man sein, die USA sind ein riesengroßes Land und man kann es jetzt nicht mit Deutschland vergleichen, wo wir auch jahrelang den Luxus hatten, 2 Grand Prix zu haben. Das heißt, wenn jemand von der Westküste ein Formel-1-Rennen sehen möchte und an der Ostküste von Amerika findet das statt, dann ist das für den so, als wenn wir jetzt hier in Deutschland sitzen und der Grand Prix findet in Spanien oder weiß ich nicht wo statt. Also die Maße sind ganz anders, die Reisewege sind ganz anders und die amerikanischen Fans sind da eben, was die Reiselänge angeht, anders gebeutelt, als wir das sind, wenn bei uns im Land was stattfindet. Und ich finde, das muss man schon sehen. Amerika hat sich als großer Markt für die Formel 1 entpuppt und was ich auch immer sagen muss, bei all der Kritik, die man dann ja auch hat, diese amerikanische Firma Liberty Media und dieser Hype auch in Amerika, der hat die Formel 1 wieder dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Der hat uns jetzt, wir haben gerade drüber gesprochen, mit General Motors einen neuen Motorhersteller gebracht. Der hat uns wirklich viel Input in die Formel 1 gebracht. Ich erinnere da auch an Sachen wie der Hot Wheels Deal, der Lego Deal, alles, was so in den letzten Monaten kam. Die Formel 1 ist wieder salonfähig geworden und da muss man auch diesem Amerika-Hype schon danken. Und ich finde, dann sind drei Rennen in einem Land, was so, so groß ist wie die USA, für mich absolut in Ordnung.
Ja, God bless America.
Wie siehst du es eigentlich? Also,
auch. Also ja. Im Endeffekt ist genau das Argument, was du gerade angebracht hast, das Kernargument im Grunde genommen. Du hast in den USA einfach eine unheimliche Weite und du sprichst einfach an diesen verschiedenen Standorten verschiedene Fans an, die entweder nah oder fern kommen können, sei es Florida, sei es dann eben Austin, Texas, also eher im Zentrum. Da hast du aber noch die mexikanische Grenze nicht weit weg, die fühlst du natürlich auch dann damit dran. Und Las Vegas ist dann an der Westküste, also quasi Westküste, ne? Also Kalifornien ist ja nicht weit weg, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ort. Ne? Also man könnte auch überlegen, ob du zum Beispiel Miami mit Chicago wegen meiner mal aufteilst oder sowas, um da auch nochmal was Neues zu haben. Also ich finde, Miami ist im Grunde genommen der Grand Prix, der so ein bisschen rausrotieren könnte auch. Gar nicht mal, also ein Amerika-Rennen weniger, sondern wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht statt Miami mal Chicago zu machen oder einen anderen Ort in den USA. New York ist ja auch immer so ein feuchter Traum der Formel 1, dort zu fahren. Das wäre natürlich krass. Ich weiß zwar nicht, wo man da fahren möchte, aber das wäre definitiv heftig, wenn man das hinbekäme. Weil Miami eben auch, also man muss dazu sagen, Miami ist ja wirklich komplett getragen vom Inhaber der Miami Dolphins, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Also da hat man tatsächlich wirklich alles darauf ausgerichtet, diesen Standort Miami Gardens, da wo dieses Hard Rock Stadium steht, außerhalb der Football-Saison gewinnbringend zu nutzen. Sei es das große Tennisturnier, was da stattfindet, sei es eben die Formel 1 auch, wo man gerade diesen Parkplatzkomplex einfach perfekt nutzt. Also das kann man nicht anders sagen. Ich finde, wirtschaftlich gesehen ist das super gut. Die Strecke ist halt nichts. Also gibt mir nichts, nicht auf der Konsole, nicht wenn ich es gucke. Es gibt einige Stellen, die natürlich neuralgisch sind, wo du immer wieder auch mal einen Abflug siehst oder sowas. Aber ja, es ist einfach nicht meine Strecke. Und deswegen wäre Miami für mich ein Grand Prix, den man rausrotieren könnte und das halt ersetzen kann. Las Vegas, da habe ich jetzt natürlich auch eine eigene persönliche Verbindung irgendwo zu. Finde ich nicht so schlimm, wie es teilweise gemacht wird. Ist aber eben auch, finde ich, ein Grand Prix, der noch viel mehr davon lebt, wenn man wirklich vor Ort ist. Also wenn ihr Bock habt, kann ich Las Vegas definitiv empfehlen. Ist halt auch eine geile Stadt, ist eine Reise wert. Und Austin würde ich unheimlich gerne mal besuchen, weil ja immer wieder sehr viel auch von Austin als Stadt, als sehr, sehr positiv geredet wird. Ich finde, auch da hat sich eine krasse Atmosphäre entwickelt, auch in Austin. Und in Miami kommt eigentlich nichts rüber. Also keine Atmosphäre, dann hast du diese Fake Marina, die da immer wieder aufgebaut wird, was alles so ein bisschen bescheuert wirkt auch. Hohe Preise, logischerweise. Das ist halt einfach so. Kost und Logis ist jetzt auch nicht so günstig in Miami. Deswegen, also ich finde es vollkommen okay, dass man drei Rennen in den USA hat, Quintessenz, aber Miami könnte wegen meiner auch mal rausrotieren. Aber die Strecke, 5,41 Kilometer lang, 19 Kurven, 3 DRS-Zonen, 3 lange Geraden, Topspeed von 320 km/h. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt eine Strecke, die ist halt sehr Retorte, ist halt überhaupt nicht meins. Du hast halt höchstens diese Ecke, Kurve 11, 12, 13, also diese Schikane unter dem Tunnel im Grunde genommen, die so ein bisschen aufregend ist, obwohl sie auch manchmal so einfach so ein bisschen wirr wirkt. Also man hätte auch überlegen können, ob man das nicht einfach zu einer Art Parabolika umformt und dann halt wirklich Vollpin durchgibt, weil das wirkt dann halt so gezwungen. Ja? Also dass man jetzt gezwungenermaßen diese Schikane da reingemacht hat, das ist wie auf der Mistralgeraden in Le Castellet, wo man diese Schikane auch noch reingemacht hat, damit es eben nicht gefühlt 5 Kilometer nur geradeaus geht. Aber ich glaube, das würde mir vom Flow her fast besser gefallen, als diese Schikane, die da drin ist. Ja. Dazu kommen noch diese Anfangszeiten für uns europäisch. Wir kommen auch noch zum Terminplan. ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir haben ein Sprintwochenende, was wiederum bedeuten könnte, ja, das ein oder andere Team, was vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht an diesem Wochenende. Gerade so die Mittelfeldteams, die sich gerade um ihre Punkte balgen und ihre Positionen da als Best of the Rest irgendwie einnehmen möchten. Williams, Haas, auch Alpine, die sehr formstark sind aktuell, die natürlich vielleicht das ein oder andere Ausrufezeichen setzen könnten an diesem Wochenende, Dennis.
Ja, im Mittelfeld, da geht es wirklich heiß her und in den letzten Wochen auch immer Verschiebungen. Ich bin sehr gespannt. Wo ich für mich so ein bisschen Potenzial sehe, wäre tatsächlich von der Formkurve her Alpine. Also Pierre Gasly hat es jetzt natürlich in Kurve, ich glaube in Kurve 3 war es ja in Saudi-Arabien schon weggeworfen bei seinem Crash mit Tsunoda. Aber die Formkurve war stark. Wir haben die Racing Bulls und auch die sind momentan zumindest mit in den Personen von Isaac Hadjar ja doch ein bisschen weiter vorne auch vertreten. Haben da, und ich glaube, Hadjar hat auch wirklich auch so ein kleines Momentum aufgebaut. Ja, was natürlich wieder die Frage wird, Sauber und Aston Martin, ich glaube tatsächlich, die werden auch in Miami nicht wirklich punkten können. Haas ist immer eine Wundertüte. Ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, da hat Nico Hülkenberg ja doch für einiges Aufsehen gesorgt. Also und man darf es nicht vergessen, einer von drei, aber es ist auch der Heim-Grand Prix von Haas. Von daher im Mittelfeld, glaube ich, könnten wir wirklich was bekommen. Und natürlich nicht zu vergessen, Carlos Sainz, der ja so ein bisschen seine Wiederauferstehung in Williams gefeiert hat, der wird sicher auch dranbleiben wollen und dieses, was ich gerade schon angesprochen habe, das Momentum nutzen wollen. Da werden wir dann sehen, Kevin, ob der Knoten geplatzt ist oder ja, noch nicht.
Aber genau, er ist der Fall. Genau, er ist jetzt der Fall. Der in Saudi-Arabien plötzlich viel, viel besser war als Alex Albon. Gut, Albon hatte ein bisschen Pech in der Qualifikation geschenkt. Aber genau das ist jetzt für mich einer dieser Fälle, wo wir vom geplatzten Knoten vielleicht sprechen in den nächsten Wochen. Weil auch die Rennen, die danach kommen in Europa, also wirklich entscheidend sind für Carlos Sainz, glaube ich, diesen Schalter im Kopf umzulegen. Weil bei ihm ist es alles Kopfsache, meiner Meinung nach. Der ist noch nicht bereit gewesen, quasi Ferrari loszulassen und sich darauf einzulassen, dass er jetzt halt nur noch um die goldenen Ananas in den Punkten fährt und nicht mehr um die Podiumsplätze, was ja auch normal ist. Ja, du bist so viele Jahre bei Ferrari gewesen, warst so gut bei Ferrari und er hat das ja selber auch gesagt vor der Saison, dass es eben schwierig sein wird zu Beginn. Und wenn er das jetzt hinbekommt, wenn dieser Knoten jetzt platzt, ja, also bis es euch aus den Ohren rausblutet, wenn wir das sagen, das ist interessant und das ist auch eine Story in Miami, wo ich besonders drauf gucken werde. Ne? Auch wie Alex Albon jetzt zurückkommt, der super jammernd am Funk ist teilweise, wenn er unter Druck gerät. Und ich glaube, dieser Druck könnte von Sainz jetzt echt steigen. Und den habe ich auf jeden Fall in Miami definitiv auf dem Zettel. Auch wenn er auch schon mal abgeflogen ist in Miami mit dem Ferrari.
Ja, also Carlos Sainz, ganz spannendes Ding, wirklich. Und ich finde auch einer, der, wenn er dann eben wirklich in Tritt kommt, der auch den Unterschied machen kann und Williams da wirklich nach vorne bringen kann, weil dieser Kampf in der Konstrukteurs-WM wirklich, wirklich eng ist. Und gerade da logieren ja dann auch die Teams, die, glaube ich, das Geld, was dann eben in den Töpfen verteilt wird für jede Platzierung mehr, die das dann auch sehr, sehr gerne nehmen würden. Von daher da im Mittelfeld wieder ultra spannend.
Ja, und vorne? Das ist natürlich das, wo viele besonders drauf gucken. Wer wird sich ganz vorne platzieren? Die McLarens, ich glaube, da müssen wir jetzt kein großes Ding draus machen. Die gehen als großer Favorit auch in dieses Rennen. Da sind wir natürlich alle gespannt darauf, wie sich das spätestens in Barcelona zeigt. Ne? Wenn dann die Flügelflexibilität komplett eingeschränkt ist und wir vielleicht so den ersten Eindruck bekommen, wie gut der McLaren wirklich ist, wenn der Flügel sich nicht mehr so sehr verbiegt, wie er sich aktuell verbiegt. Aber da werden auch andere Teams ihre Probleme mitbekommen. Ne? Also da könnten wir vielleicht ab Barcelona nochmal so eine kleine Veränderung auch im Spitzenfeld sehen. Bis dahin aber, glaube ich, geht es einfach nur darum, Piastri oder Norris.
Ja, das scheint erstmal wirklich das Duell zu sein, auf das es hinausläuft, weil der McLaren einfach momentan bockstark ist. Max Verstappen spielt natürlich eine Rolle, wie sehr kann er den Red Bull treten, wie weit kann es da nach vorne kommen. Und ich bin besonders wirklich gespannt auf dieses Duell Norris-Piastri, weil ich für mich langsam wirklich die Hoffnung habe, dass wir da, wenn es schon keinen WM-Kampf mit einem anderen Team gibt, was natürlich immer noch passieren kann bei der Entwicklung, du hast gerade Barcelona da auch als kleinen Meilenstein, was das angeht, angesprochen, aber ich wirklich Hoffnung habe, dass Lando Norris und Oscar Piastri uns da einen WM-Fight liefern können, à la Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Aktuell sehe ich, meine Meinung, Oscar Piastri da stärker, Oscar Piastri mit dem besseren Momentum und Oscar Piastri auch mit der besseren Verfassung. Ich würde ihn da auch vor Lando Norris sehen, auch in Miami. Lando Norris hat aber natürlich erstmal diese emotionale Verbindung vielleicht doch dann anders, weil er im letzten Jahr eben dort seinen ersten Sieg feiern konnte. Ganz, ganz große Sache für ihn. Ich glaube, ich habe vorhin noch reingeguckt, 15 Podien waren es vorher, die er hatte und dann endlich dieser Sieg. Oscar Piastri, auch da im letzten Jahr zwischendurch schon Führungsrunden gesammelt, dann aber auch ein bisschen Pech gehabt, musste noch hinterher mit Frontflügelschaden an die Box. Der hatte auch was wieder gut zu machen. Der hat letztes Jahr gar nicht so schlecht ausgesehen, wie es diese Ergebnistabelle mit Platz 13 war es, glaube ich, wie die Ergebnistabelle aussieht. Ich glaube, das wird sehr spannend. Max Verstappen wird ein Faktor, weil eben die Frage ist, wie weit kann er da wieder zaubern? Die Ferrari, letztes Jahr eigentlich in Miami wirklich gut da gestanden. Ich glaube, letztes Jahr war es auch, wo die dann in diesem mit dem Blau auch gefahren sind. Eine sehr schöne Lackierung, wie
ich finde. Sie auch dieses Jahr wieder haben? Also da wird es was geben mit HP. Ärgert ihr euch ja immer drüber, dass das blaue HP-Logo den schönen Ferrari ja so verschandelt. Es wird vielleicht noch blauer an diesem Wochenende.
Ja, ich glaube, man kann sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Nachricht schicken und HP druckt die dann quasi aufs Auto.
Nee, nicht aufs Auto, oder auf die Plane.
Ach, auf die Plane,
okay. Auto verdeckt, bevor es dann präsentiert wird.
Okay, dann hatte ich da...
Messages auf Forza.com.
Forza.com, genau. Ja, und dann wird natürlich spannend zu sein. Mercedes letztes Jahr war da nicht so im Konzert dabei, sind aber dieses Jahr, finde ich, wesentlich kompetenter da, auch schon in den Rennen. Aber ich glaube, das Ganze, die Ferrari, auch Max Verstappen im Red Bull, das wird sich alles hinter McLaren abspielen, glaube ich eigentlich.
Ja, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr der Norris-Sieg natürlich auch ein bisschen kontrovers zustande gekommen ist, weil ja das Safety-Car den Falschen eingesammelt hat, nämlich Max Verstappen. Ja. Und dementsprechend natürlich Norris so einen kleinen Vorteil hatte, haben wir viel drüber diskutiert letztes Jahr. Deswegen auch da, auch wenn dieser erste Sieg natürlich so wichtig war für ihn, vielleicht sogar gar nicht mal der schönste, weil er eben dieses kleine Geschmäckle hatte, sag ich mal. Kann sich in diesem Jahr natürlich ändern. Ich glaube tatsächlich, dass Norris an diesem Wochenende stärker sein wird als Oscar Piastri. Ich glaube, er wird auch aus letzter Woche gelernt haben, wo er so ein bisschen sein natürliches Limit auch gefunden hat in der Qualifikation. Das gehört auch dazu. Das ist ein Entwicklungsschritt, den auch Lando Norris machen muss. Und ich sehe es dann natürlich auch wie Jules so ein bisschen oder Jules. Es tut mir leid. Wahrscheinlich heißt du Julia oder Julian oder wie auch immer. Ich kann auch nicht erkennen. Also jedenfalls, dass eben Norris sich vielleicht manchmal ein bisschen schlecht redet und schwach redet, aber das auch nicht immer so tut, wie das alle immer behaupten oder die Medien behaupten, wie sie oder er das geschrieben hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass eben auch durch diese positiven Erlebnisse, nichtsdestotrotz aus dem letzten Jahr in Miami, der erste Sieg, ist ja nichts Unerhebliches, egal wie kontrovers der zustande kommt, dass ihm das an diesem Wochenende auch helfen wird und wir trotzdem einen klaren Zweikampf zwischen Norris und Piastri sehen, das erwarte ich schon, aber wir kommen da später auch bei den Tipps drauf, dann ich eher Norris vorne sehe, ich bin gespannt, wen du dann vorne sehen wirst und dahinter bin ich auch verhalten optimistisch, was Max Verstappen angeht, verhalten optimistisch, weil eben nicht klar ist, wie gut wird der Mercedes performen, die ja letzte Woche in Jeddah echt auch Probleme hatten mit der Reifentemperatur. Es wird jetzt nicht zwingend besser werden in Miami, glaube ich. Deswegen sehe ich die jetzt eher nicht so weit vorne. Ich glaube deswegen eher um Platz 3 kämpfen Max Verstappen und Charles Leclerc. Lewis Hamilton, der wirklich sehr viel Unterstützung bekommen hat, jetzt unter der Woche in London, wo der Fanatics-Shop eröffnet wurde und Lewis Hamilton dort zu Gast war, um einige Sammelkarten zu unterschreiben, aber auch verschiedene Fanartikel von Fans und wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen hat von den britischen Fans vor allem, die noch an ihn glauben und hat man auch gemerkt, wie gut ihm das tat, aber ich befürchte, dass Miami jetzt nicht eine Strecke ist, wo er zurückschlagen kann. Da sehe ich ihn auch eher in Richtung Europasaison stärker werden, deswegen Kampf um Platz 3, meiner Meinung nach, Max Verstappen gegen Charles Leclerc. Die beiden sind einfach auch unfassbar konstant unterwegs. Könnte ich mir auch vorstellen, dass wir einige spannende Duelle sogar auf der Strecke sehen werden zwischen den beiden. Und da wissen wir ja, die sind immer besonders heiß, aber auch immer besonders respektvoll, muss man sagen.
Ja, gerade mit Charles Leclerc, die Duelle, die waren in der Vergangenheit wirklich immer von sehr viel Respekt geprägt und auch von... von gesunder Härte. Also da merkt man, glaube ich, einmal, dass Max Verstappen genau weiß, mit wem er es da zu tun hat und auch weiß, dass Charles Leclerc vielleicht im Gegensatz zu Lando Norris letztes Jahr da auch das Stück härter ist, auch das Stück gewitzter ist. Ich erinnere mich da an ein Rennen, ich glaube, es war 2022 in Bahrain, wo Leclerc den Verstappen jedes Mal vorbeigelassen hat, um ihn dann in der nächsten DRS-Zone wieder zu überholen. Also Charles Leclerc ist, was das angeht, ich glaube, der hat Max Verstappen, Max Verstappen da schon ganz gut im Griff und von daher würde ich mich sehr freuen. Ich hätte mir auch riesig wirklich so einen WM-Kampf zwischen den beiden gewünscht in den letzten Jahren, weil ich glaube, das wäre wirklich so ein Duell gewesen, was das Ganze auch mal auf die nächste Ebene gebracht hätte. Und vielleicht kriegen wir es dann hin, dass wir es auf der Strecke sehen. Ich würde aber, Kevin, George Russell, den emsigen Punktesammler aus England, den würde ich auch noch nicht ganz abschreiben. Der landet ja irgendwie immer auf dem Podium. Der ist ja, ich weiß nicht, wie so ein Silberfisch im feuchten Badezimmer, der kommt immer mal wieder raus und ist dann plötzlich da. Den würde ich tatsächlich auch nicht ausschließen.
Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, es wird trotzdem schwer für Mercedes an diesem Wochenende. Das werden wir alles beobachten und dann am nächsten Montag natürlich für euch analysieren. Der Terminplan für Miami, wie gesagt, sehr, sehr spät aus unserer Zeitzone betrachtet. Das erste freie Training am Freitag um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Die Sprintqualifikation um 22.30 Uhr. Boah, dann der Sprint um 18 Uhr deutscher Zeit. Die Qualifikation fürs Hauptrennen um 22 Uhr am Samstag. Und das Rennen am Sonntag um 22 Uhr. Das heißt für mich natürlich Livestreams nachts um 3 oder 4. Also das wird ein gutes Wochenende, schlaftechnisch. Und für euch natürlich bedeutet das nächste Woche Montag. Rechnet bitte nicht morgens mit einer Ausgabe von uns. Also eher dann am späten Nachmittag oder Abend dann erst Starting Grid, die Analyse zum großen Preis von Miami. Sprintwochenende, wie gesagt. Das heißt, viel, viel mehr Punkte zu vergeben. Und auch bei uns viel mehr Punkte zu vergeben in unseren Tippspielen natürlich. Nicht bei Kicktipp, da wird ja quasi der Sprint, ich glaube, die Qualifikation ersetzen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das bei Kicktipp genau ist in diesem Jahr. Ich schaue mal gerade.
Ich glaube, ich meine, der Sprint wär's.
Ja, Sprint statt Quali, ne? Ja, Sprint und Hauptrennen wird getippt bei Kicktipp. Bei uns tippt man natürlich hier ein bisschen mehr im Podcast F1 Fantasy. Nicht vergessen, euer Team aufzustellen fürs Wochenende. Wir tippen die ersten drei im Hauptrennen. Den Sprintsieger, die Pole für das Hauptrennen. 10. Platz im Hauptrennen. Und wer wird im Hauptrennen letzter, Dennis?
Gut, also fürs Rennen würde ich tatsächlich Oscar Piastri vor Lando Norris und George Russell tippen. Oscar Piastri auch auf die Pole. Platz 10 Pierre Gasly, letzter Nico Hülkenberg. Und im Sprint waren es auch die ersten drei. Ich muss
nur der Sieger.
Nur der Sieger, okay, auch Oscar Piastri.
Gut. Unterscheidet sich zumindest ein bisschen. Es gibt mir die Möglichkeit, entweder Punkte gut zu machen oder noch weitere zu verlieren. Denn ich sage, den Sprint gewinnt Oscar Piastri, das sehe ich wie du. Die Pole Position holt sich Lando Norris fürs Hauptrennen. Der gewinnt auch das Hauptrennen vor Oscar Piastri und Max Verstappen. Also da glaube ich nicht daran, dass George Russell das Podium schafft. 10. Platz Alexander Albon, wird aber geschlagen von Carlos Sainz. Also beide Williams in den Punkten, sage ich. Und letzter wird Lance Stroll, meiner Meinung nach. Irgendwann muss es ja klappen, sage ich immer.
Obwohl er gerade seinen Teamkollegen ja ganz gut im Griff hat in der WM.
Fernando Alonso. Eigentlich muss es ja irgendwann heißen, Lance is faster than you.
Ja, ja. Und ja, da ist auch wieder die Frage, wann bei Fernando der Knoten platzt. Der hat ja noch keine Punkte.
Oder der Geduldsfaden reißt.
Oder der Geduldsfaden. Ja, bei Fernando ist es der Geduldsfaden, ja.
Ja, das war Starting Grid für diese Woche. Schön, dass ihr reingehört habt. Nochmal die herzliche Einladung, uns überall zu abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt, in Sachen Podcast. Natürlich auch gerne bei YouTube, auf unserem YouTube-Channel. Social Media natürlich gerne euer Feedback. Seid herzlich eingeladen, das immer kundzutun. Wir versuchen, das bestmöglich umzusetzen, eure Fragen gerne mit einzubringen und hoffen, dass es euch gefallen hat heute, unsere kleine Vorschau auf Miami plus die News der Woche. Dennis, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder.
Ja, mir auch. Vielen Dank und dir und natürlich auch allen da draußen eine wunderschöne Woche.
Nicht vergessen, am Samstag dann der Qualifikations-Watch-Along bei Discord. Also da auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr mit Dennis diskutieren möchtet. Sascha wird da sein und viele weitere Fans und gerne auch bei unserem Facebook-Live-Chat mitmachen. Unsere Starting Grid F1-Fans Facebook-Gruppe, Starting Grid-Fans bei Telegram gerne auch da dazukommen. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit vielen Formel-1-Fans zu kommunizieren, wenn ihr jetzt nicht so viele Formel-1-Freunde in eurem Umfeld habt. Unsere Community ist da wirklich stark, wirklich gut. Bin ich wirklich stolz drauf, dass wir die in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben und sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr alle mit dabei seid. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt gern dazu. Habt eine gute Woche, passt auf euch auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.